spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hey und hallo an alle, die sich heute zu unserem Podcast verirrt haben. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Laura.
Und hey, ich bin Nadja. In diesem Podcast erzählen Laura und ich uns gegenseitig wahre Storys von faszinierenden Frauen. Storys, die berühren, die bewegen und die inspirieren. Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Manchmal tragisch, manchmal hoffnungsvoll, aber immer authentisch.
Und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch diese Geschichten zu ergründen. Falls ihr also Lust auf spannende Storys und Facts aus dem Leben unserer Heldinnen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hört also rein in unseren Podcast.
Mal True Crime.
Mal Law Story.
Mal History Drama.
Aber eins ist gewiss.
It's all true.
Heute ist was anders als sonst. Ich sitze nicht allein hier bei mir in der Küche. Und ich sitze auch nicht mit Laura hier, die ist auch nicht in London dazu geschaltet, sondern ich sitze hier in meiner Küche mit meiner lieben Freundin Gerti. Herzlich willkommen, Gerti.
Hallo, Nadja. Schön, dass ich hier bin.
Ich freue mich auch. Gerti und ich sind befreundet, seit wir uns vor vielen, vielen Jahren bei einer Norwegen-Kreuzfahrt kennengelernt haben. Und wir treffen uns neuerdings, so seit anderthalb Jahren, regelmäßig zu unseren Kunstnachmittagen. Mal reden wir bei unserer Kunst über Bilder, mal über unsere Familien, aber auch über Politik, Weltgeschehen, einfach über das Leben. Und irgendwann habe ich zu Gerti gesagt, wenn du mal eine Podcast-Folge mitmachen möchtest, dann sag doch Bescheid. Und hier ist sie.
Schnell habe ich Bescheid gesagt.
Gerti, willst du dich vielleicht mal vorstellen, was du so beruflich machst? Oder?
Ja, klar. Ich hoffe auch, dass es interessiert. Ich bin nicht mehr ganz jung, gucke auf ein recht langes Leben zurück, bin eigentlich Historikerin, aber dann auf den Journalismus umgeschwenkt und habe in meinem Leben tausende Artikel geschrieben und bestimmt habt ihr den ein oder anderen von mir gelesen. Ich habe immer über alles Mögliche geschrieben, von Fallgefröschen hin zu Prinzeninterviews, nur nie über Sport. Ja, und jetzt mache ich den Podcast.
Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Es geht ja heute auch um eine Person, die habe ich rausgesucht für dich speziell, die dich interessieren könnte. Und meine Einstiegsfrage ins Thema wäre, warum hast du denn umgeschwenkt zum Journalismus? Warum bist du eigentlich Journalistin geworden?
Aus Mangel an letztendlich Alternativen, weil ich habe wirklich gerne Geschichte studiert. Und ich wäre auch wirklich gerne ins Museum gegangen, nur die Jobs waren absolut handverlesen. Und ich war damals sogar, das ist eine ganz nette Anekdote, auf dem Arbeitsamt, wirklich ganz naiv, fröhlich gestimmt, dass ich mit meinem Studium in der Tasche bestimmt bald einen Job kriege. Und ich weiß noch, dass die Dame mich anschaute und sagte, der Arbeitsmarkt ist in dem Bereich eher ruhig. Gut, und dann blieb auch wie bei vielen Geisteswissenschaftlern nicht viel anderes übrig als der Journalismus. Und der ist ja auch zumindest damals prima gewesen, weil man in so viele verschiedene Bereiche reinschaut.
Ist das denn heute nicht mehr so, dass man als Journalist in viele Bereiche reinschaut?
Heute übernimmt halt in großen Teilen die KI.
Ist das schon so?
Dass die Basisinformationen liefert die KI zum Artikel. Man selber macht das noch ein bisschen schön und hat vielleicht ein paar Zitate, Originale, die man dann da reinschreibt. Aber die Basisgeschichten kommen von der KI. Und ich kann mittlerweile kaum mehr Magazine lesen, weil ich die total langweilig finde. Die sind alle im gleichen Stil geschrieben.
Ich verstehe. Das merkst du dann schon als Fachfrau sozusagen. Weil ich merke das nämlich zum Beispiel nicht unbedingt.
Doch, ich merke das.
Gerti, ich verspreche dir, die Frau, über die ich dir heute was erzähle, ist super spannend. Sie ist Journalistin wie du und es lohnt sich zuzuhören. Ich starte mit dem Intro. Pittsburgh, Frühjahr 1885. Der Regen klopft an die Fensterscheiben und im Ofen knackt das Holz. Ich sitze am Küchentisch meiner Mutter. Vor mir ein zerknittertes Stück Papier, eine Feder, ein Tintenfass. Die Luft riecht nach Ruß und kaltem Tee. Auf dem Tisch liegt die Zeitung. Ein Artikel, geschrieben von einem Mann, der glaubt, Frauen gehören in die Küche, nicht in die Welt. Ich lese den Satz zum dritten Mal, was Mädchen tun sollten. Ich spüre, wie mir das Blut erneut in die Wangen steigt. Ich war nie gut darin zu schweigen, also nehme ich meine Feder und schreibe. Nicht, weil ich glaube, dass mir irgendjemand zuhört oder das liest, sondern weil ich es nicht anders kann. Ich habe noch nie verstanden, warum Menschen glauben, dass Mädchen nicht lernen oder arbeiten sollten. Wenn die Welt erwartet, dass eine Frau sich selbst versorgt, warum verwehrt man ihr dann die Mittel dazu? Ich tauche die Feder wieder in die Tinte. Das Herz hämmert, die Finger zittern ein wenig. Aber es ist kein Zorn mehr, es ist Klarheit. Ich schreibe, wenn Männer glauben, sie seien die Einzigen, die die Welt ordnen dürfen, sollten sie daran denken, auch sie wurden von einer Frau geboren. Jetzt schreibe ich weiter über Mütter, die schuften, über Mädchen, die träumen, über Frauen, die aufstehen. Ich schreibe, bis der Ofen ausgeht und meine Mutter irgendwoher ruft, Lissy, komm schlafen. Doch, ich kann nicht, ich will fertig werden. Ich will jetzt auch, dass irgendjemand liest, was ich denke. Ich schreibe, lasst uns gleiche Chancen haben, dann soll man sehen, ob wir wirklich weniger fähig sind als die Männer. Ich unterzeichne zum Schluss nicht mit meinem Namen, nur Lonely Orphan Girl, also einsames Waisenmädchen. Denn das bin ich, ein Mädchen, das sich nichts sehnlicher wünscht, als nicht mehr übersehen zu werden. Ich falte den Brief, die Tinte ist noch feucht, als ich ihn in den Umschlag stecke. Pittsburgh schläft. Aber ich hoffe, irgendwo da draußen wird morgen oder übermorgen jemand diesen Brief erhalten und lesen.
Jetzt bin ich aber sehr neugierig auf den Namen.
Hast du schon eine Idee?
Ehrlich gesagt, nein.
Dann bin ich ja mal gespannt, ob du die kennst. Und zwar, wir reden über eine Frau, die nennt sich Nellie Bly.
Noch nie gehört den Namen.
Oh, das ist ja gut. Da habe ich ja was Gutes ausgesucht. Da freue ich mich, dass ich dir davon jetzt erzählen kann. Zu einer Frau, in der Frauen gerade erst in wenigen Ländern überhaupt die Möglichkeit bekamen, journalistisch tätig zu werden, war Nellie Bly da. Sie war furchtlos, sie war neugierig, sie war ganz ungeduldig und sie hatte eine Mission. Und das war Wahrheit sichtbar machen. Sie hat was getan, das man im 19. Jahrhundert für unmöglich hielt. Sie hat sich in die dunkelsten Orte der Gesellschaft gewagt. Sie hat die ganze Welt umrundet. Und das alles nur, um zu zeigen, dass eine Frau alles schaffen kann, wenn sie sich nur traut und auf den Weg macht.
Wo war sie denn überall?
Das wirst du jetzt erfahren. Die Geschichte spielte jetzt ja gerade in Pittsburgh. Also wir befinden uns im Moment in den USA. Und da wird Nellie Bly auch geboren. Und zwar im Frühling 64, 1864. Ein Tal zwischen den Hügeln, der Fluss glitzert, Mühlenräder schlagen gegen das Wasser. Holzkarren rumpeln über unbefestigte Wege. Mehlstaub liegt in der Luft. Hier wird Elizabeth Jane Cochran geboren. Am 5. Mai 1864.
Ein Stier?
Ja.
Wie ich?
Ja, mein ältester Sohn, der Konstantin, ist auch Stier. Und sein kleiner Sohn, der Felix, auch. Also ihr Stiere, ihr seid mir sehr gerne und sehr lieb. Mit Stieren komme ich gut. Ich bin ja Löwe.
Mhm.
Anscheinend,
das passt.
Ja, das passt. Ne?
Man respektiert sich.
Elizabeths Vater, Michael Cochran, war kein geborener Gentleman. Er begann als einfacher Mühlenarbeiter, schleppte Mehlsäcke, schufte Tag und Nacht. Dann kauft sich Michael in die Mühle ein und irgendwann wird er der Mühlenbesitzer. Er wird später so geachtet von den Männern in seinem County, dass er sogar zum ehrenamtlichen Richter gewählt wird. Ein Mann, der sich hocharbeitet, vom Staub zum Erfolg. Als er Elizabeths Mutter kennenlernt, Mary Jane, ist diese gerade erst 21, er ist bereits 47 und Witwer. Altersunterschied 26 Jahre. Mary Jane ist praktisch, warmherzig und besonders schön. Er streng, wortkarg, aber als Richter natürlich besonders gerecht. Er bringt bereits 9 Kinder mit in die Ehe und sie bekommen zusammen noch weitere 5 Kinder. Du kannst dir vorstellen, in dem Haus in Pittsburgh war viel los.
Eine ganze Menge, ja.
13 Kinder. Mhm. Also 9 plus die 5, die beiden dann auch noch kriegen. Ne? Also 13 Kinder aus 2 Ehen. Du kannst dir vorstellen, Elizabeth hat viele Halbgeschwister, die bereits älter und aus dem Haus sind. Und teilweise sind wohl ihre Nichten und Neffen gleich alt wie sie oder nur wenig jünger, als sie zur Welt kommt. Elizabeth ist ein zartes, waches Mädchen mit dunklem, glänzendem Haar und großen, neugierigen Augen. Ihre Mama näht ihr die Kleider und die meisten Kleider sind rosafarben. Ungewöhnlich bunt zur damaligen Zeit. Pinky nennen sie deswegen die Leute. Die kleine Pinky. Und der Name bleibt hängen. Pinky lacht laut, rennt mit Jungen um die Wette, klettert auf Zäune, stellt Fragen, die Erwachsene verunsichern. Sie ist für ein Mädchen dieser Zeit zu laut, zu neugierig, zu ehrgeizig. Ein Schicksalsschlag ereilt die Familie, als Elizabeth oder Pinky 6 Jahre alt ist. Ihr Vater stirbt plötzlich und unerwartet, und zwar ohne Testament. Das bedeutet, sein Vermögen muss zwischen allen 13 Kindern geteilt werden. Für Mary Jane und ihre 5 jüngsten Kinder bleibt somit nicht viel. Das große Haus mit der Veranda, den Obstbäumen und dem Blick über den Fluss muss verkauft werden, damit das Geld aufgeteilt werden kann. Von Wohlstand zu Unsicherheit. Mary Jane zieht in ein kleines gemietetes Wohnhaus am Rande des Dorfes. Die Wände sind dünn, die Fenster beschlagen im Winter, der Wind pfeift durch die Ritzen. Mary Jane hält die Familie über Wasser. Sie vernäht Kleidung, gibt Unterricht in Haushaltsführung, nimmt zeitweise Mädchen zur Pension auf. Aber dann hat sie wieder Glück, vermeintlich. Sie lernt ihren zweiten Ehemann kennen, einen Kriegsveteranen, und heiratet erneut. Doch das Blatt wendet sich schnell. Es stellt sich heraus, dass ihr zweiter Ehemann ein Trinker ist, der Mary Jane schlägt. Elizabeth ist 10 Jahre alt, als sie sieht, wie Abhängigkeit von Alkohol Frauen zerstören kann. Und zwar nicht die eigene Abhängigkeit, sondern die Abhängigkeit des Ehemanns. Nie werde ich so leben müssen, schwört Elizabeth sich. Auch Mary Jane reicht es irgendwann und, ungewöhnlich für die Zeit, sie reicht die Scheidung ein, ein Skandal. Im Gerichtssaal sagen tatsächlich Nachbarn und erwachsene Halbgeschwister für sie aus und die Scheidung wird bestätigt. Aber die Freiheit hat einen Preis. Mary Jane und ihre 5 Kinder sind ärmer als je zuvor. Die Familie zieht nach Indiana, Pennsylvania. Elizabeth ist 15. Sie macht an der State Normal School eine Lehrerinnenausbildung. Dort riechen die Flure nach Kreide und Bohnenwachs. Mädchen in gestärkten weißen Kragen und schweren Wollröcken sitzen an langen Holzbänken. Die kleine Pinky trägt ein Kleid, das ihre Mutter ihr enger genäht hat, damit es nach höherer Bildung aussieht. Elizabeth liebt Lernen. Doch nach nur einem Jahr muss sie bereits wieder abbrechen, denn das Geld reicht nicht mehr. Zurück zur Mutter und in eine relative Armut. 1881 in Pittsburgh ist Elizabeth 17. Pittsburgh steht zu dieser Zeit unter einem Himmel aus Rauch, Schornsteine, Pferdewagen, Männer mit Ruß im Gesicht. Die kleine Familie wohnt jetzt in einer einfachen Mietwohnung im Arbeiterviertel. Kaum Möbel, wenig Licht. Die Mutter näht, vermietet Zimmer, kämpft. Elizabeth und die Geschwister helfen. Elizabeth näht ihr einziges Sonntagskleid so lange um, bis es aussieht wie das einer Dame aus der Stadt. Enger in der Taille, die Ärmel etwas geschliffen. Ein schlichter Hut mit Stoffblume ist ihr einziger Luxus. Abends sitzt sie oft am Fenster, die Geräusche der Stahlwerke im Hintergrund, und liest die Zeitung des Tages. Sie spielt keine Spiele, sie liest. Sie liest so viel, wie sie kann. Und in der Zeitung liest sie nicht die Gesellschaftsspalte, sie liest die politischen Seiten, sie liest über Wirtschaft, über die Welt. Die Zeit vergeht und 1884 ist Elizabeth 20. Und wir kommen zu dem, womit ich begonnen habe. Sie liest diesen Artikel, What are women good for? Wozu sind Frauen gut? Geschrieben von einem Mann namens Erasmus Wilson, einem älteren Kolumnisten des Pittsburgh Dispatch. In seinem Text steht, Frauen sind schwach, Frauen haben die Aufgabe zu schweigen, Bildung macht Frauen unglücklich. Elizabeth wird wütend. Sie setzt sich an den Küchentisch, sie schreibt, sie kämpft Zeile für Zeile und unterschreibt nicht mit ihrem Namen, sondern mit dem Pseudonym Lonely Orphan Girl, das einsame Waisenmädchen. Am nächsten Tag wirft sie den Brief ein und weiß noch nicht, wie sehr dieser eine Brief ihr Leben verändern wird.
Was mich jetzt wirklich interessieren würde, wie war denn die Situation damals in den USA? Wie war es politisch? Welche Rechte hatten Frauen überhaupt? Ich vermute fast keine. Und wie kam dieses Mädchen darauf, dagegen aufzubegehren?
Also das Land ist zu dem Zeitpunkt ja schon eine Demokratie, aber für viele Menschen nur auf dem Papier. In der Realität dürfen Frauen zu dem Zeitpunkt nicht wählen, sie dürfen keine öffentlichen Ämter bekleiden und auch kaum über ihr eigenes Geld verfügen. Verträge müssen von Vätern oder Ehemännern unterschrieben werden. Wenn wir jetzt noch mal auf die Zeitungswelt blicken, dann ist auch da die Welt klar sortiert. Männer berichten über Politik, Wirtschaft, über Korruption und Krieg. Frauen dürfen zwar schon schreiben, aber über Themen wie Haushalt, Garten, Hochzeiten und Mode. In den Zeitungen heißen diese Seiten für Frauen Ladies Page, Society and Fashion, Home and Advice. Aber es beginnt etwas zu kippen. Die USA, wenn man das nochmal im gesellschaftlichen Gesamtkontext sieht, explodieren zu diesem Zeitpunkt vor Wachstum, Industrialisierung. Eisenbahnen verbinden Küste zu Küste. Fabriken produzieren Tag und Nacht. Millionen Einwanderer verändern die Städte. Zur selben Zeit wächst eine neue Bewegung. Susan B. Anthony kämpft in den USA für das Frauenwahlrecht. Frauen organisieren sich in Clubs und Vereinen. Bildungsstätten für junge Lehrerinnen entstehen. Für solche, wo auch Elisabeth ja ein Jahr war. Frauen treten, zögernd und vorsichtig vielleicht, aus der Privatsphäre des Haushalts heraus und hinein in die Öffentlichkeit. Und mitten in diesem Umbruch sitzt in Pittsburgh unsere 20-jährige Elizabeth, Pinky, mit einem Stift in der Hand und brennender Wut im Herzen.
Und jetzt würde mich wirklich interessieren, was ist denn passiert? Hat in der Redaktion überhaupt jemand diesen Brief gelesen oder ist der gleich in den Müllkorb gelandet?
In der Redaktion des Pittsburgh Dispatch sitzt jetzt ein Mann namens George A. Madden. Er ist Managing Editor. Die Redaktion des Pittsburgh Dispatch wirkt wie ein eigener Kosmos. Tintenflecken auf Holztischen, der Geruch von Tabak, das dumpfe Stampfen der Druckmaschinen im Nebenraum. Männer, und zwar fast nur Männer, stehen in Hemdsärmeln über Bleisatzkästen, Stapel von Zeitungen liegen und stehen in Kisten herum. Und dieser George Madden, der erkennt ein Talent, lange bevor es jemand anderes sieht. Dafür ist er bekannt. Irgendjemand legt ihm nun diesen Leserbrief des Lonely Orphan Girl auf den Tisch. Madden liest und hält inne. Nicht, weil der Text so empört ist, sondern weil er einfach brillant ist. Er hält das Blatt hoch, sodass Setzer und Reporter es hören können und sagt nur einen Satz. Diese Stimme hat Gewicht. Der Mann, den sie mit dem Brief kritisiert hat, Erasmus Wilson, steht nur wenige Meter entfernt und er wirkt irritiert, aber auch neugierig. Er hat eigentlich noch nie darüber nachgedacht, dass eine Frau ihm doch tatsächlich widersprechen könnte.
Höchste Zeit!
Und dann noch mit besseren Argumenten. Madden lässt jetzt in der nächsten Ausgabe eine kleine Notiz abdrucken. Das einsame Waisenmädchen möge sich bitte bei mir in der Redaktion melden.
Super, ich hätte auch mal so einen Brief schreiben sollen.
Ja, hast du leider verpasst.
Ja, Mist, ich mach's noch, versprochen.
Unsere Elizabeth liest das jetzt und zack, die ist keine Frau, die lange zögert, steht sie vor dem Gebäude des Dispatch, trägt ihr bestes Kleid und in den Händen hält sie einen kleinen abgenutzten Filzhut. Sie atmet tief ein und öffnet die schwere Glastür. Männer heben nicht mal den Kopf, als sie eintritt. Sie denken wahrscheinlich, sie wäre eine Sekretärin. Sie geht stracks durch zu Madden und sagt ihren Namen, Lonely Orphan Girl.
Cooler Name.
Dann stellt sie sich richtig vor. Der sieht sie an, erstaunt über ihre Jugend, ihre Entschlossenheit und ihre klare Sprache. Er erkennt sofort, dass sie kein einsames Waisenmädchen ist, sondern eine Frau, die denkt und schreibt wie ein Sturm. Und er bietet ihr eine Anstellung an. $5 pro Woche. Das ist ungefähr der Lohn einer Fabrikarbeiterin. Und doch der Beginn von Freiheit. Elizabeth sagt zu, mit Handschlag verlässt das Gebäude mit klopfendem Herzen. Sie spürt, zum ersten Mal in ihrem Leben hat jemand ihre Stimme gehört, wirklich gehört. Dann überlegen sie in den nächsten Tagen, dass sie einen Künstlernamen braucht. Und der entsteht durch die Laune eines Redakteurs nach einem berühmten Lied zu dieser Zeit namens Nellie Bly. Und so wird sie auch ab jetzt genannt, Nellie Bly.
Und darf sie denn auch andere Rubriken füllen, außer die Home and Garden?
Pittsburgh, Herbst 1885. Nellie Bly, wie wir sie jetzt nennen wollen, ist 21 Jahre alt. Sie hat einen schmalen Schreibtisch am Fenster im Pittsburgh Dispatch. Hier sitzt sie, trägt ein dunkelblaues Baumwollkleid, schmal geschnürt an der Taille, der Rock weit genug, um die Schritte frei zu machen. Ihre Haare sind streng hochgesteckt, damit sie beim Schreiben nicht stören. ihre Finger leicht dunkel von Tinte. Sie ist hier die einzige Frau, die investigativ schreibt. Und ihr erster Auftrag? Undercover in einer Fabrik. Nelly geht dorthin, wo keine Frau hingeht. Zwischen Maschinen, Hitze und Lärm. Sie spricht mit Arbeiterinnen, notiert Löhne, gesundheitliche Schäden, verbrannte Hände. Und ihre Artikel verursachen Aufsehen. Leserinnen schreiben ihr. Endlich sagt jemand, wie es wirklich ist. Der Fabrikbesitzer schreibt aber an den Chefredakteur. Diese junge Frau gefährdet Arbeitsplätze, unterbinden Sie das. Kurz darauf erhält Nelly neue Aufgaben. Mode, Blumenschauen, Gesellschaftsseiten. Ein Käfig aus Höflichkeit, für sie schlimmer als Armut. Sie hält die Feder über das Papier, aber die Worte bleiben stecken. Nicht, weil sie nichts zu sagen hätte, sondern weil es die falschen Worte wären.
Ja, und das ist ja quasi bis heute ein bisschen im Journalismus der Fall. Also da geht es vielleicht nicht mehr ganz so viel um Frauen und Männer, aber es geht um Anzeigenkunden. Alles darfst du nun wirklich auch nicht schreiben.
Was glaubst du, was sie jetzt macht?
Sie wechselt die Stelle und geht nach New York?
Ja, das kommt tatsächlich, aber sie hat noch eine Zwischenstation. Sie kündigt und zusammen mit ihrer Mutter bricht sie auf nach Mexiko.
Cool.
Sie ist 21 Jahre alt.
Mit und ich finde auch sehr gut, dass er die Mutter mitnimmt.
Ja, als Anstandswauwau. Ein Dampfer bringt die beiden über den Golf von Mexiko, die Luft warm und salzig. Und sie leben 6 Monate in der Ciudad de México, in einem einfachen Gästehaus mit Innenhof. Morgens hört Nelly Händler rufen, riecht gebratene Maisfladen, abends Rauch von offenen Feuerstellen. Ihr Notizbuch immer griffbereit in einer kleinen Tasche. Sie beobachtet. Märkte, Armut, Militärpräsenz. Und sie berichtet über Kinderarbeit, Pressezensur, Unterdrückung. Einer ihrer Artikel kritisiert den damaligen Diktator Porfirio Díaz. Ein Land, das seine Wahrheit einsperrt, hat Angst, schreibt sie. Das bleibt nicht ohne Folgen. Eines Abends klopft ein Vermieter an ihrer Tür. Die Behörden suchen nach der amerikanischen Journalistin, die schlecht über Mexiko schreibt. Es ist gefährlich geworden. Zeit zur Abreise. Nelly packt ihr Notizbuch zuerst. Kleidung ist zweitrangig. Und ein paar Tage später sitzen sie und ihre Mutter wieder im Zug Richtung Norden. Nelly schaut aus dem Fenster. Die Landschaft Mexikos gleitet vorbei. Rot, staubig, feucht. Sie weiß jetzt, wenn ein Land die Wahrheit nicht erträgt, muss sie umso lauter werden. Zurück in der Redaktion in Pittsburgh versucht man, sie wieder in eine Frauenrubrik zu stecken. Aber diesmal akzeptiert sie es nicht. Ihre Artikel werden veröffentlicht. Sie ist heimgekehrt, aber nicht mehr dieselbe. Sie will jetzt dorthin, wo du es schon vermutet hast, Gerti.
Big Apple.
Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, dass ihre Berichte über Mexiko auch relativ schnell zu einem Buch zusammengefügt wird, was veröffentlicht wird und was auch relativ große Aufmerksamkeit kriegt. 1887. Nelly ist 23 Jahre alt und sie besitzt ein Kleid, eine Reisentasche und eine Sammlung ihrer besten Artikel. Das war's. Sie steht am Bahnhof. Ihre Mutter hatte sie noch umarmt, fest, stolz, aber mit Sorge. Jetzt setzt Nelly einen Fuß in den Big Apple. Nelly läuft von Redaktion zu Redaktion, immer wieder dieselben Antworten. Frauen schreiben über Mode, nicht über Politik. Wir haben schon jemand für die Gesellschaftsseite. Ihr Geld reicht zu dieser Zeit gerade für ein Bett in einem billigen Frauenhotel an der Bowery. Sie lebt von Kaffee und Brot. Die Nächte sind kalt und sie wickelt ihren Mantel um sich wie eine Decke. Doch sie hat etwas, was keiner sonst in dieser Zeit besitzt. Unerschütterlichen Willen.
Ja. Und Neugier. Die wichtigste Eigenschaft.
Ja, einer Journalistin. Mut und Neugier. Eines Morgens steht sie vor einem großen Gebäude aus Sandstein, der New York World, Zeitung von Joseph Pulitzer, den man ja auch heute noch durch den Pulitzerpreis kennt.
Ich habe ihn leider noch nicht bekommen.
Nelly klemmt ihre Mappe mit Artikeln unter ihren Arm. Keine Empfehlung, keine Kontakte, keine Sicherheit, nur Mut. Sie kommt bis ins Büro eines Redakteurs. Er hört sich an, was sie kann. Dann stellt er eine Aufgabe, an der jeder Mann vorher gescheitert ist, als Einstellungsbedingung. Schaffen Sie es, undercover in die Frauenpsychiatrie auf Blackwell's Island zu gelangen?
Wow.
Sie will, sie kann, sie macht. Nelly zieht in ein Frauenheim und übt vor dem Spiegel starre Blicke, wirr sprechen und schläft kaum noch. 2 Tage später werden die anderen Frauen sie melden als verrückt. Sie wird von Ärzten untersucht und auch als geisteskrank eingestuft. Ohne dass jemand ihren wahren Namen überprüft, wird Nelly nun eingewiesen in die berüchtigte psychiatrische Anstalt Blackwell's Island
am East River. Also, da gehört ja so dermaßen viel Mut dazu. Ich hätte ja auch Angst gehabt, da nicht wieder rauszukommen.
Ja, sie hat wohl eine Verabredung getroffen, dass sie von den Redakteuren da nach 10 Tagen wieder rausgeholt wird.
Aber die 10 Tage? Ja, und wenn die sich nicht an die Verabredung halten?
Dann bleibst du wahrscheinlich drin.
Ja. Ne?
Blackwell's Island, das ist eine Insel mitten im Hudson River in New York. Hohe Mauern, kalte Korridore, eine Welt, die für die Öffentlichkeit unsichtbar ist und es auch bleiben soll.
Ich hatte nicht geglaubt, dass ich einer Welt wie dieser begegnen würde. In den ersten Stunden dachte ich noch, es müsse ein Irrtum sein. Ich wartete darauf, dass jemand kommt, mich ansieht und sagt, diese Frau gehört nicht hierher. Niemand kam. Es gibt keine Stille in diesem Haus. Das Gebäude bebt vom Weinen. Die Frauen weinen im Schlaf, sie weinen beim Essen, sie weinen, wenn niemand sie ansieht. Wir mussten auf langen Holzbänken sitzen, stundenlang, ohne uns zu bewegen. Wenn eine Frau den Rücken krümmte vor Erschöpfung, schrie eine Wärterin, gerade sitzen! Und wenn sie vor Kälte zitterte, nannte man es Symptom. Ich sah Frauen, die klar und vernünftig waren und verstand, Vernunft bedeutete hier nichts. Allein das Wort der Wärterin reichte, um dich als verrückt zu erklären. Wir bekamen Wasser, das nach Rost schmeckte, Brot, das so hart war, dass man damit Nägel hätte einschlagen können, und eine Suppe, in der etwas schwamm, das einmal Kohl gewesen sein musste. Die Nacht war am schlimmsten. Eine Frau sagte immer wieder den Namen ihrer Mutter. Eine andere betete zu Gott. Eine flüsterte, wenn ich nur einmal schlafen könnte, ohne Angst. Ich fragte eine Pflegerin, warum diese Frauen hier seien. Sie antwortete, niemand will sie. Und sie sagte es ohne jede Bosheit, als wäre das Erklärung genug. Ich erkannte, dass Armut ein Verbrechen ist und Einsamkeit ein Urteil. Ich fragte mich jede Nacht, wie viele dieser Frauen sind wirklich wahnsinnig und wie viele sind hier, weil niemand an sie glaubt. Am 10. Tag wusste ich, wer hier gesund ankommt, wird hier krank gemacht.
Ja, das sind Ausschnitte aus dem Buch, was sie später über ihre Zeit geschrieben hat, in dieser Nervenheilanstalt. Nach 10 Tagen wird sie dann rausgeholt von den Redakteuren. Und ich denke, sie hatte ganz schön viel Angst, dass man sie drin lässt. Sie hat zum Beispiel auch in ihrem Buch, aus dem diese Ausschnitte sind, die du vorgelesen hast, berichtet, dass einige Frauen dort gelandet sind, weil zum Beispiel ihre Männer neu heiraten wollten. Die wollten die loswerden. Mhm. Und es gab zum Beispiel auch eine Deutsche. Niemand konnte die verstehen. Die ist eingeliefert worden, weil sie kein Englisch sprach. Und auch eine Spanierin wohl. Also es ist wirklich krass, was dort passiert ist. Ne?
Furchtbar. Was ist da heute?
Mit Google Earth habe ich da mal nachgeguckt. Und das sieht aus, als ob das Wohnhäuser sind. Auf jeden Fall ist es jetzt mit einer Brücke verbunden. Das ist ja diese Insel im Fluss halt, ne? Man kann es jetzt auch befahren. Es ist jetzt nicht mehr nur eine Insel, wo man nur mit einem Boot draufkommt wie früher. Ja, die Redaktion, wie gesagt, holt sie mit Hilfe von Anwälten heraus. Und dann erscheint ihre Reportage über diese Zeit, diese 10 Tage, als eine 6-teilige Serie. Und New York liest mit offenem Mund. Ein Untersuchungsausschuss wird einberufen. Die Stadt bewilligt 1 Million Dollar, was eine Wahnsinnssumme war für die Zeit, für Verbesserungen. Und Nellie Bly wird jetzt bekannt als Stimme derer, die keine Stimme haben.
Mhm.
Die erste Investigativjournalistin der Welt.
Ja.
Als das ist sie auch bekannt geworden.
Könntest du vielleicht ein Foto beschreiben, wie sie denn aussah? Wir haben nur gehört bislang, dass sie ihre braunen Haare hochgesteckt hat und ein zierliches Persönchen.
Ich habe eine Idee. Ich mache das wie mit der Laura. Ich zeige dir jetzt ein Bild und du kannst dann für unsere Hörerinnen und Hörer das mal beschreiben. Wir sind ja auch auf Instagram und auf TikTok vertreten und da würden wir dann auch ein paar Bilder über das Thema und wie Nellie Bly aussieht, dann hochladen. Also hier, guck mal, das ist das Bild, was ich dir mal rausgesucht
habe. Tja, da guckt mich eine junge Frau forsch, sehr forsch an, ein wirklich sehr wacher Blick. Ich denke, das ist natürlich ein Schwarz-Weiß-Foto, das sind hellbraune Haare. ein schmales Gesicht, oval und mit einem Spitzenkragen, wie er es der Zeit damals entsprochen hat, hochgeschlossen, aber auf jeden Fall jemand, der es wissen will und der sich nichts vorschreiben lassen will.
Das sieht man richtig.
Das sieht man, finde ich, an ihrem Blick.
Das finde ich auch. Voll die beeindruckende Frau. Ja, wir befinden uns jetzt ja im New York der 1880er Jahren. Und während Nellie Bly, ehemals Pinky, ehemals Elizabeth, bekannt wird in New York, verändert sich das Land draußen mit atemberaubender Geschwindigkeit. Die Vereinigten Staaten befinden sich in einer Phase des Wachstums ohnegleichen. Eisenbahnen verbinden Ost- und Westküste, Dampfschiffe machen Ozeane kleiner, Telegrafen verkürzen Nachrichten auf Sekunden. Geschwindigkeit wird zum Symbol einer neuen Zeit. Städte explodieren.
Kann ich da kurz einen kleinen Gedanken einbringen? Liebe Leute, das passiert im Moment auch.
Ja.
Jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht.
Nur auf andere Art, ne?
Ja,
dieses Mal ist es auch KI, ne?
KI explodiert.
Ja. Sehr viele sagen. Parallelen. Mhm. New York, Chicago, Pittsburgh wachsen im Monatstakt. Und zwischen glänzenden Industriebauten und neuen Reichtümern entstehen Elendsviertel. Kinder arbeiten in Fabriken, Frauen in schmalen Sweatshops ohne Tageslicht, Arbeiter in Minen ohne Sicherheit oder Rechte. Gleichzeitig nennt sich das Land Demokratie, doch Frauen haben kein Wahlrecht, kein Recht auf eigenes Geld nach der Heirat, keine juristische Unabhängigkeit. Die politische Bühne gehört Männern. Auch die Presse gehört Männern. Doch in den Städten formieren sich leise Veränderungen. Frauen schließen sich zusammen in Lesezirkeln, in journalistischen Clubs, in frühen Gewerkschaften. Sie diskutieren über Bildung, Verträge, Eigentumsrechte. Zum ersten Mal erscheint ein neuer Begriff in Zeitungen und Karikaturen. The New Woman. Eine Frau, die sich bildet, arbeitet, reist und sich weigert, in der Privatheit zu verschwinden. Es ist eine Zeit, in der jeder Fortschritt laut gefeiert wird. Wieder wie heute, Gerti. Doch die leise Veränderung geschieht in den Köpfen und mittendrin steht nun unsere junge Reporterin, die gerade gelernt hat, wie viel Macht die Wahrheit haben kann. Und sie spürt, wenn diese Zeit von Geschwindigkeit lebt, warum sollte eine Frau dann nicht schneller sein als jeder Mann? Hier beginnt der Gedanke, der sie bald zur berühmtesten Wette des Jahrhunderts führen wird.
Oh!
Unsere Nelly ist jetzt 25 Jahre alt. Sie lebt in New York in einem kleinen möblierten Zimmer in der Nähe des South Ferry Terminals, wer sich in New York auskennt. Ein schmales Bett, ein Waschbecken, ein wackeliger Holztisch, mehr braucht sie nicht. Auf dem Stuhl hängt ihr immer noch einziges gutes Kleid. Dunkler Wollstoff, eng anliegend, hochgeschlossen, breite Schultern, schmaler Rock. Mode ist Nebensache, Bewegungsfreiheit zählt. An diesem Abend liest Nelly in 80 Tagen um die Welt. Der Protagonist Phileas Fogg, der Gentleman, der einmal um die Erde reist. Autor Jules Verne. Jules ist ein Name, der dir gut gefällt, Gertine.
Ja, so habe ich meinen ersten großen Sohn genannt.
Auch nach Jules Verne?
Einmal nach Jules Verne und einmal nach dem Film Jules et Jim.
Ah, und wie heißt dein zweiter Sohn?
Der heißt tatsächlich Jim. Aber auch nur, weil die so viele Jahre auseinander sind. Ja, ich wollte sie ja nicht Max und Moritz nennen.
Ganz süß. Unsere Nelly schaut jetzt aus dem Fenster auf den Hafen, auf die Dampfschiffe, die im Dunst liegen und denkt, warum sollte nur ein Mann das tun können in 80 Tagen um die Welt? Am nächsten Morgen steht sie wieder im Büro von Joseph Pulitzer. Er sitzt hinter seinem riesigen Schreibtisch aus dunklem Holz, die Weste offen, Zigarrengeruch im Raum. In 80 Tagen um die Welt, ich kann es schneller. Pulitzer schaut sie lange an, dann sagt er, unmöglich, eine Frau reist nicht allein. Nelly lächelt nur, wenn Sie mich nicht schicken, geht eine andere Zeitung mit meiner Geschichte groß raus. Pulitzer hebt eine Augenbraue und nickt. Und das ist der Start. 1989, 14. November, also Nelly trägt ein einziges Reisekleid aus dunklem Stoff, das sie sich extra hat anfertigen gelassen, genau wie den taillierten Mantel, einen kleinen festen Hut mit Schleife, eine Ledertasche, kaum größer als eine Handtasche, kein Koffer. Koffer, sagt sie, halten Frauen nur auf. Im Hafen herrscht ein Gewirr aus Stimmen und Schiffshupen. Der Dampfer Augusta Victoria löst sich vom Pier. Die New York World druckt am selben Tag eine ganze Titelseite darüber. Und in den USA beginnen überall Menschen, Wetten abzuschließen. Ob sie es schaffen wird? Und wenn ja, wie viel Zeit sie wohl brauchen wird? Genau. Wie lange wird sie praktisch Jules Vernes Held unterbieten?
Mindestens 79 Tage.
Mindestens. Jetzt sag du doch mal, was du glaubst.
65.
Na, wollen wir mal gucken. Ja, wie merkt ihr das mal? Ja. Ihre Route. New York nach London, nach Calais, nach Brindisi in Frankreich, Italien, nach Ägypten, Jemen, Port Said, Suez, Aden, dann über Colombo in Sri Lanka, Penang, Malaysia, Singapur, Hongkong, in China, Yokohama, Japan, nach San Francisco und zurück nach New York. Nelly reist mit Dampfschiffen, Zügen und Rikschas und einmal sogar auf männlichen Schultern getragen, weil der Boden ihr zu matschig ist. Ihr Ziel? Schnell sein. Auf jedem Kontinent begegnen ihr zweifelnde Menschen, vor allem Männer. Wo ist ihr Begleiter? Wer passt auf sie auf? Und sie sagt immer nur ich, ich. In Singapur kauft sie für $3 einen kleinen Makakenaffe, den sie McGinty nennt. Er sitzt ab da auf ihrer Schulter, frisst Obst vom Teller und wird zum Maskottchen ihrer Reise. Am Ende wird McGinty auf Sammelkarten abgedruckt und die Presse, kannst du dir denken, liebt ihn. Und in Amiens, Frankreich, ist es ein grauer, verregneter Nachmittag, als ein Pferdewagen Nelly zu einem weißen Haus mit grünen Fensterläden bringt. Kannst du dir denken, wer da wohnt?
Ja, Jules Verne.
Richtig.
Weil da war ich auch schon mal in dem Haus.
In Amiens?
Ja.
Ja, also du merkst, warum ich diese Geschichte für dich ausgesucht habe. Jules Verne, weißer Bart, neugieriger Blick, sagt: Wenn Sie es schaffen, Miss Bly, werden Sie meine Heldin sein.
Wunderbar.
Und sie antwortet, keine Frage, ich werde es schaffen.
Ja. Ja.
Die beiden trinken Tee, seine Frau ist auch dabei, Menschen, deren Fantasie Realität geworden ist. Aber Nelly reist erster Klasse, soweit es geht. Kolonialrouten, Dampfschiffe, Bahnlinien, alles finanziert von imperialen Mächten. Ihre Texte spiegeln den Zeitgeist. Bewunderung für Technik, aber auch koloniale Überheblichkeit gegenüber Menschen, vor allem in Asien. Das gehört wohl irgendwie so ein bisschen zu ihrem blinden Fleck. Sie bricht die Grenzen für Menschen, für Frauen, aber nicht für alle Menschen.
Zeitgeist.
Ja, ja. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, die Konkurrenzzeitung, nämlich die Cosmopolitan, schickt zeitgleich eine andere Frau auf die Reise, andersrum.
Cool.
Elizabeth Bisland. Sie ist stiller, eleganter, etwas älter und auch belesener als unsere Nelly und reist, wie gesagt, in entgegengesetzter Richtung. Zwei Frauen, zwei Richtungen, ein globales Wettrennen. Ganz Amerika fiebert mit.
Ich jetzt auch.
25. Januar 1890, 15.51 Uhr, Nelly Bly tritt als erste von beiden wieder auf New Yorker Boden. 72 Tage, 6 Stunden, 11 Minuten.
Und die andere?
Die braucht 3 Tage länger, nee, fast 4 Tage länger. Und bei ihr wartet kein Mensch am Pier. Bei Elisabeth, unserer Nelly, schon.
Aber begegnet sind die beiden sich auf dem Trip nicht?
Nein, tatsächlich nicht. Und Nelly Bly hat auch erst, ich glaube, da war die schon irgendwie 5 Wochen oder so unterwegs, erfahren, dass noch eine zweite aufgebrochen ist. Die hat das erst einmal ganz verpasst. Pulitzers Druckmaschinen laufen heiß, Zeitungsjungen schreien Nelly Blys Namen, Böller werden gezündet, McGinty ist weiter in den Schlagzeilen. Nelly greift zum Stift und schreibt den Satz, der um die Welt gehen wird und für den sie heute noch bekannt ist. I said I could. And I would, and I did. Ist das nicht goldig? Und genau in diesem Moment weiß Nelly, sie hat nicht nur eine Wette genommen, sie hat bewiesen, dass eine Frau alleine die Welt umrunden kann und dass die Welt sich bewegt, wenn Frauen sich bewegen.
Und jetzt würde mich auch noch interessieren, was sie denn in ihrer kleinen Tasche hatte, weil sie hatte ja keinen Koffer.
Wie ja, tatsächlich nur Wechselsachen, nur Unterwäsche.
Die ganze Zeit
und ihre Notiz, viele Bleistifte und Notizbücher.
Die ganze Zeit im gleichen Kleid.
Also ja. Soll ich dir nochmal ein Foto zeigen?
Ja, gerne.
Und das ist, ich zeige dir das jetzt mal als Plakat, ist auch wirklich Mode geworden. Dieser Hut, diese Reisetasche und der Reisemantel, den sie sich in blitzartiger Geschwindigkeit von einem Schneider hat anfertigen lassen. Das wird totaler Modetrend zu dieser Zeit.
Okay, die Tasche ist ja nicht ganz klein. Also da passt ja schon ein bisschen was rein. Sie hat auch noch Handschuhe an. Ja, und einen sehr figurbetonten Mantel.
Genau, der aber unten weit ist, ich denke, weil ja. sie will ja immer so schnell gehen. Ne?
Ja, 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 unbedingt. Und wahrscheinlich hat sie dann auch noch ein bisschen was mehr drunter an.
Ich hoffe es. Ja.
Zumindest war sie viel an der frischen Luft.
Und diese Mütze, die sie da aufhat, das ja. ist ja auch was. Das
wie so ein Basecap
genau,
so ein bisschen.
Genau, genau, das wird auch total Mode werden.
Mhm.
Nellie Bly ist jetzt 31 Jahre alt. Wir schreiben das Jahr 1895. Sie ist eine gefeierte Journalistin, eine Frau mit Ruhm, aber immer noch ohne feste Bindung. Sie hat wohl Beziehungen, aber es ist sehr wenig bekannt darüber. Und man weiß keinen Namen.
Mhm.
Aber den Mann, den sie jetzt kennenlernt, den Namen hat man sich gemerkt. Das ist Robert Seaman, ein wohlhabender Stahlindustrieller aus New York, der ein bisschen älter ist als sie. Was glaubst du, wie alt ist ihr Mann? Den sie jetzt kennenlernen.
Sie ist 30.
31.
46 wie ihr Vater?
73.
Oh, Vaterkomplex.
Ja, würde ich auch so sehen, ja. Mein Vater mit
46. Meine Güte.
Und er ist tatsächlich auch kinderlos. Es ist ein Mann mit grauem Bart, wachem Blick, elegantem Gehstock und höflichem Auftreten der alten Schule. Er ist absolut fasziniert von Nellie Bly, von dieser jungen Frau, die sich nicht scheut, mit Männern auf Augenhöhe zu sprechen. Und sie... Du hast es schon gesagt, Vaterkomplex, vielleicht sucht sie bei ihm Schutz, vielleicht Bewunderung, vielleicht auch Ruhe, man weiß es nicht. Nur wenige Wochen nach dem Kennenlernen heiraten die beide. Die Öffentlichkeit ist irritiert. Ist es Liebe, Berechnung, Neugier? Niemand weiß es genau. Manche sagen sogar, es soll ein neuer Artikel werden.
Genau.
Die Ehe hält 9 Jahre bis zu Seamans Tod im Jahr 1904. Es ist keine konventionelle Beziehung, eine Partnerschaft mit gegenseitigem Respekt. Sie lebt mit ihm in einem großzügigen Stadthaus mitten in Manhattan, umgeben von Mahagoni, schweren Teppichen, glänzenden Messinglampen. Ihr Kleidungsstil verändert sich in dieser Zeit. Weniger Reiseschuhe, mehr Seide. Aber ihre Energie bleibt dieselbe. Und sie interessiert sich für seine Geschäfte, liest seine technischen Berichte, spricht mit den Ingenieuren in seinen Fabriken. Und bald mischt sie sich aktiv in die Leitung seiner Unternehmen ein. Das Unternehmen heißt Ironclad Manufacturing Company. Das ist eine Firma, die Metallfässer und Dosen herstellt. Nach Seamans Tod übernimmt Nellie folgerichtig die Leitung dieser Firmen. Sie nennt sich fortan stolz die einzige Frau der Welt, die ein Industrieunternehmen dieser Größe führt. Und sie macht nicht nur das, also weitermachen wie Seaman, sie führt auch neue Fertigungstechniken ein und lässt eigene Patente anmelden. Vor allem kümmert sie sich aber gleichzeitig auch um die Belegschaft. Es gibt jetzt dort eine Bibliothek, eine Turnhalle, eine eigene Krankenversicherung für die Angestellten und eine Betriebskantine. Mhm. Für die damalige Zeit absolut revolutionär.
Ja, und so, das ist zum Teil ja auch so alter Unternehmergeist, die ja auch für ihre Arbeitersiedlungen errichtet haben. Mhm. Haben wir ja auch in Deutschland
ja.
mit einer Grünanlage in der Mitte, mhm. mit Häusern für ältere Leute. Mhm. Also der Familienunternehmer, der sich um Leute mhm. kümmert.
Wobei man darf nicht vergessen, dass es Ende des 19. Jahrhunderts, das ist schon extrem früh. Das kam bei uns, glaube ich, größtenteils ein bisschen später.
1920 vielleicht oder so, ich weiß nicht genau.
Mhm. Nellie will zeigen, dass Unternehmertum und Menschlichkeit doch zusammenpassen können. Sie ist keine geborene Buchhalterin. Vertrauen ist ihre Stärke und wird leider auch ihre Schwäche sein. Denn ein leitender Angestellter nutzt das aus. Er fälscht Zahlen, er schleicht Unterschriften und als die Bilanz des Unternehmens kippt, ist es zu spät. Die Firma ist plötzlich bankrott.
Ui, na gut, das kennt sie ja schon aus der Kindheit,
ja.
dass nichts von Dauer ist.
Alles wiederholt sich irgendwie ein Stück weit bei ihr im Leben. Ne? Nellie verliert fast ihr gesamtes Vermögen. Sie ist zwar jetzt nicht bettelarm, aber sie ist schon nicht mehr reich und sie ist enttäuscht, betrogen und auch ein Stück weit erschöpft. Getty, ich hätte jetzt noch mal für dich einen kleinen Text von 1911, den Nellie Bly an eine Freundin schreibt. Magst du den mal vorlesen?
Klar. Ich habe die Ironclad Manufacturing Company geleitet wie eine Familie. Ich glaubte, dass Ehrlichkeit die Grundlage jedes Erfolgs ist. Aber ich habe gelernt, dass es Menschen gibt, die deine Offenheit für Dummheit halten. und deine Freundlichkeit für Schwäche. Vielleicht ist das der Preis, wenn man glaubt, dass alle Menschen das Richtige tun wollen.
Bisschen traurig, ne?
Ja, aber irgendwo auch ist leider was dran.
Ja, mhm. Und so zieht sich Nelly jetzt auch eine Zeit lang zurück, aber sie wäre nicht Nelly, wenn sie da nicht wieder rauskommen würde. In dieser Zeit wohnt sie im Hotel McAlpin in Manhattan. Das ist ein modernes Haus mit Strom, Telefon, Zimmermädchenservice und Blick über die Stadt. Sie hat viele Freunde, die sie dort oft besuchen, darunter Journalistinnen, Künstlerinnen, Frauenrechtlerinnen. In den Gesprächen mit ihren Freundinnen findet sie Trost, in langen Nächten bei Kaffee und Zigaretten, die sie wie ein Schlot raucht. Und dann 1909, also kurz bevor sie diesen Brief auch geschrieben hat, 2 Jahre vorher, beginnt Nelly auch wieder zu schreiben. Zuerst kleine Artikel, dann politische Kommentare. Sie berichtet wie vorher über Armut, über Einwanderung, über das Leben von Arbeiterinnen. Und sie engagiert sich in dieser Zeit zunehmend für das Frauenwahlrecht. In dieser Zeit ist sie auch bei Demonstrationen der Suffragettenbewegung dabei. An der Seite von Frauen wie Carrie Chapman Catt oder Ann Howard Shaw, die in New York unermüdlich für das Wahlrecht von Frauen kämpfen. Nelly schreibt, dass Freiheit nicht erklärt, sondern gelebt werden muss. 1900. Die Welt rauscht in die Moderne. Postämter stellen jetzt tatsächlich erstmals weibliche Angestellte ein. Und die Mode ändert sich dem Zeitgeist entsprechend. Korsetts werden lockerer, Röcke kürzer, Hüte breiter. Als Zeichen einer neuen Bewegungsfreiheit. In den Fabriken arbeiten Hunderttausende von Frauen, verdienen aber viel weniger als die Männer bei gleicher Arbeit.
Was sich ja auch heute noch nicht ganz angeglichen
leider
hat.
Leider nein, das ist unglaublich. 125 Jahre später.
Bis heute.
Ja. In wie vielen Ländern das immer noch so ist und teilweise auch in Deutschland.
Ja.
Aber die Frauen verdienen, sie dürfen arbeiten gehen, verdienen selbst. Wir gucken jetzt mal nach Europa. Europa wirkt 1900 gleichzeitig glänzend und brüchig. Kaiser, Könige und Zaren halten in Europa an alten Strukturen fest. Doch die Spannungen wachsen. Nationalismus, Kolonialpolitik, Wirtschaftskrisen, soziale Unruhen. Das alles ist der unsichtbare Sprengstoff dieser Jahre. 1913 tagt in Wien der Internationale Frauenfriedenskongress. Friedensaktivistinnen wie Bertha von Suttner warnen, die Waffen, die wir bauen, werden sich gegen uns richten. Wie vorausschauend, ein Jahr später ist es soweit. 1914. Ein Attentat in Sarajevo entzündet den Brand und Europa stürzt in den Ersten Weltkrieg. Millionen Männer ziehen in den Kampf und Millionen Frauen übernehmen, was sie zurücklassen. Auf den Feldern, in den Fabriken, in den Spitälern arbeiten Frauen jetzt rund um die Uhr. In Wien und Berlin nähen sie Uniformen, in London bauen sie Munition. In New York organisieren sie Spenden und Hilfstransporte. Als die USA 1917 in den Krieg eintreten, wird die amerikanische Presse zu einer zentralen Informationsquelle. Kriegsberichte, Propaganda, Frontbilder, das Zeitalter des modernen Journalismus beginnt. Und so kehrt Nelly Bly schließlich zu ihrer wahren Berufung zurück. Als investigative Journalistin, die sie ist, jetzt, wo die Welt in Flammen steht.
Also wird sie Kriegsberichterstatterin.
Richtig.
Mhm. Lässt auch nichts aus, ne?
Nee, was für ein Leben. Während dieser Jahre begegnet Nelly Bly auch der erwähnten Bertha von Suttner, die kurz darauf stirbt, aber die Haltung beeindruckt Nelly tief. Und auch in Wien, Zürich und London trifft sie auf Frauen, die mitten im Krieg für politische Rechte kämpfen. Nelly spricht mit Lehrerinnen, Ärztinnen und Journalistinnen. Viele von ihnen werden zu flüchtigen, aber intensiven Freundinnen, Verbündete im Denken. Zu Hause in Amerika lebt ihre Mutter Mary Jane Cotchman, inzwischen zurückgezogen bei Verwandten. Die meisten von Nellys Geschwistern sind verheiratet, einige auch schon gestorben. Zu engerem Kontakt kommt es selten. Nellys Leben ist rastlos, immer unterwegs.
Kommt keine neue Liebe?
Nein. Das ist tatsächlich bekannt nur dieser ältere Herr, den sie geheiratet hat, der alte Mann, genau.
Da steckt ein Geheimnis drin, da bin ich mir sicher.
Man sagte ihr zum Beispiel nach, dass sie mit einem der Ärzte aus der Nervenheilanstalt für Frauen ein Verhältnis begonnen hat. Mhm. Aber es ist halt nichts offiziell bekannt. Also deswegen erzähle ich es hier auch nicht, weil...
Man weiß nichts.
Ja. Mhm. 1914 ist Nelly 50 Jahre alt, ihr Gesicht zeigt Linien um die Augen, die vom vielen Schreiben und Reisen erzählen. Sie trägt jetzt dunkle Wollkleider, schmale Hüte mit Federn und auf Reisen immer feste Schuhe. Keine Eitelkeit, Zweckmäßigkeit. Sie will beweglich bleiben, im wörtlichen wie im geistigen Sinne. Und gerade als der Erste Weltkrieg ausbricht, wir haben es ja gerade schon gehört, ist sie auf dem Weg nach Wien, eigentlich um dort geschäftliche Angelegenheiten zu klären. Doch sie bleibt, als die ersten Kanonen donnern. Sie spürt, dass sich hier das Schicksal ihrer Zeit entscheidet. Ihr journalistischer Instinkt springt an. Hier ist Geschichte im Entstehen und sie will dabei sein. In den Straßen Wiens herrscht Chaos. Pferdekutschen, Soldatenzüge, Fahnen, Angst und Euphorie zugleich. Die Cafés sind voll von Offizieren und Kriegsreportern, die über Strategien und Siegesmeldungen diskutieren. Nelly Bly ist die einzige Frau unter ihnen allen. Sie sitzt an einem kleinen Marmortisch im Café Zentral, das Notizbuch vor sich aufgeschlagen, eine Tasse Mokka neben sich. Ihr Blick wie immer wach, ihr Auftreten ruhig, höflich, distanziert. Eine Frau, die weiß, dass sie hier auffällt. Sie berichtet aus Lazaretten und aus Zügen. Sie spricht mit Flüchtlingen, Ärzten und Krankenschwestern. Und in ihren Artikeln beschreibt sie keine Heldengeschichten, sondern die Gesichter der Zurückgebliebenen. Einmal notiert sie, es gibt keinen Sieg, wenn Mütter ihre Söhne verlieren. Miwa. Sie reist bis an die Ostfront, nach Krakau und in kleine Dörfer Galiciens, wo Winter und Hunger gleichermaßen zusetzen. Ihre Reportagen erscheinen in amerikanischen Zeitungen, ohne große Schlagzeilen, aber mit Respekt.
Dieser Text ist frei nach einem Bericht von ihr aus Wien von 1915. Sie schreibt: Ich habe gesehen, wie Frauen die Plätze der Männer einnahmen, in den Werkstätten, in den Straßenbahnen, in den Krankenhäusern. Ihre Hände sind wund, ihre Gesichter grau, doch in ihren Augen liegt ein neuer Ernst. Sie wissen nicht, dass sie gerade Geschichte schreiben. Sie tun einfach, was getan werden muss. Wenn dieser Krieg vorüber ist, wird die Welt nicht mehr dieselbe sein. Und die Frauen werden es auch nicht.
Sehr vorausschauend.
Sehr reportagemäßig schreibt sie auch. Das gefällt mir auch total gut. Und dann immer aber mit einem Fazit.
Das wird ihr auch praktisch ein Stück weit vorgeworfen. Sie schreibt halt keine Romane. Das hat sie zwischenzeitlich auch gemacht, aber das führt zu weit. Aber diese Bücher auch über das Irrenhaus, das sind halt Berichte, das sind Reportagen.
Mhm.
Sie ist Journalistin, keine Schriftstellerin. Und sie bleibt tatsächlich 5 Jahre in Europa. Aus dieser zufälligen Reise werden 5 Jahre. Erst 1919, mit 55 Jahren ungefähr, kehrt sie zurück in die USA. Ihr Gesicht ist jetzt schmaler und die Haare sind grau meliert. Doch sie geht immer noch aufrecht und mit festem Schritt. New York hat sich in diesen 5 Jahren verändert. Hochhäuser sind gewachsen, Automobile hupen überall auf den Straßen und die Mode ist natürlich auch noch moderner geworden. Korsetts gibt es kaum noch und die Röcke enden inzwischen über dem Knöchel oder die Frauen tragen Hosen.
Hui.
Hui. Wir sitzen hier beide in unseren Hosen, ne? Nelly trägt jetzt gerade geschnittene Kleider, schlichten Mantel mit Gürtel, runder Hut mit breiter Krempe. Und sie zieht wieder ins Hotel McAlpine in Manhattan.
Kein eigenes Haus mehr.
Nee. Als die Frauen 1920 in den USA endlich wählen dürfen, entsteht das Bild einer Frau, die gelernt hat, dass Stärke und Sanftheit sich nicht ausschließen. Nelly kämpft immer weiter, nur leiser. Und sie schreibt weiter, als hinge ihr Leben davon ab. Und jetzt zeige ich dir mal das letzte Bild, Gerti.
Mhm. Der Blick ist immer noch wach. Eigentlich ist der Blick genauso. Vielleicht ein bisschen desillusionierter. Auch der ganze Gesichtsausdruck ist etwas desillusionierter. Aber immer noch genau so. Ich weiß, was ich sehe. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Und ich hoffe, meine Artikel, weiß ich nicht, fabuliere ich jetzt, werden etwas dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort wird.
So eine tolle Frau, ne?
Mhm.
Im Winter 21 verschlechtert sich Nellys Gesundheitszustand rapide. Sie leidet jetzt unter Müdigkeit und unter Atemnot. Doch sie hört nicht auf zu arbeiten. Ihr Alltag ist streng. Frühstück im Hotel, ein Spaziergang auf den Herald Square, Stunden am Schreibtisch. Die Angestellten im McAlpine kennen sie als höfliche, aber sehr verschlossene Frau. Sie lächelt selten, bedankt sich aber immer. Ihre Mutter ist schon lange tot, doch einige ihrer Geschwister leben natürlich noch in Pennsylvania und Ohio. Es gibt Nichten und Neffen, mit denen sie sich hin und wieder Briefe austauscht. Aber ihr Leben verläuft in einer anderen Welt. Ihre Familie lebt größtenteils auf dem Land, sie selbst mitten im lärmenden New York, seit so langem schon. Eine Krankenschwester im Hotel kümmert sich in ihren letzten Tagen um sie, bringt ihr Tee, legt kalte Tücher auf ihre Stirn. Durch das Fenster ihres Zimmers fällt das Licht der Reklametafeln vom Herald Square, bläuliche Schatten auf weißen Laken. Am 27. Januar 1922 stirbt Nellie Bly, 57 Jahre alt, an einer Lungenentzündung. Sie wird auf dem Woodlawn Cemetery in der Bronx beigesetzt. Ihr Grab ist schlicht, kein Schmuck, kein Spruch, nur ein Name. Doch die Reaktionen sind groß. In den New Yorker Zeitungen erscheinen Nachrufe, die ihre Bedeutung würdigen. Der Chefredakteur des Evening Journal, Arthur Brisbane, schreibt: Sie war die beste Reporterin in Amerika. Mutig, ehrlich, unbestechlich und von einer Güte, die man selten in unserem Beruf findet. Die New York Times nennt sie eine der originellsten und furchtlosesten Journalistinnen Amerikas. Und die Brooklyn Daily Eagle schreibt: Sie bewies, dass Wahrheit und Herz zusammengehören. In der Redaktion des Evening Journal stellt man in der Woche nach ihrem Tod ein kleines Foto von ihr auf mit einer weißen Nelke im Glas daneben. Niemand weiß, wer das dorthin gestellt hat. Später kümmert sich ein entfernter Neffe um ihren Nachlass. Er lässt ihre Papiere ordnen, ihre Schulden begleichen und sorgt dafür, dass ihr Grab weiter gepflegt wird. Keine Kinder, keine eigene Familie, aber ein Name, der bleibt bis heute. Nellie Bly.
Bye bye, Pinky.
Ja.
Bye bye, Little Orphan Girl.
Ja.
Ich hoffe, der Pittsburgh Dispatch hat auch noch ein Foto aufgestellt.
Habe ich keine Informationen drüber. Ne? Ist schon krass, ne? Das Leben, was sie geführt hat.
Ja, auch ein bisschen viel erlebt, aber ein bisschen einsam. Irgendwo auch, also das Ende.
Ja, ich denke, sie hat wahrscheinlich auch den Preis dafür gezahlt, ja. Ne, wie sie gelebt hat. Sie ist ja, denke ich mal, bewusst ohne Kinder geblieben. Ne? Ich meine, mit einem so viel älteren Mann.
Ja, ich meine, bei dem, bei der Kindheit, wo sie ja auch vorgelebt bekommen hat, dass Männer, na gut, der erste Vater, der Richter ging vielleicht, aber der zweite, mit der Trinker, dass das nicht gut ist.
Ja, man weiß ja auch gar nicht, was wirklich alles passiert ist. Ob der nur die Mutter geschlagen hat, ob er den Kindern auch was angetan hat. Man weiß das alles nicht. Ne? Das Prinzip, was sie hinterlässt, ist Wahrheit sehen und Wahrheit schreiben, auch wenn sie unbequem ist. Ne? Und ich denke auch heute, dass ihr Leben zeigt, Journalismus braucht Haltung. Es zeigt auch, wie sehr wir auch in Zeiten von KI Leute wie dich brauchen, Gerti, Journalistinnen und Journalisten, die hinschauen, zuhören, die Fragen stellen, die Artikel schreiben. Nellie hat ja immer daran geglaubt, dass Worte Wirklichkeit verändern können. Nicht durch Lautstärke, sondern durch Genauigkeit.
Ne? Ja, da fällt mir ja auch immer der Spruch von Rosa Luxemburg ein, die sagte, sagen, was ist.
Das
ist
genau Nellies Motto.
Aber das mit Güte und Menschlichkeit, das finde ich ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt.
Wer sich dafür interessiert, eben ihre Bücher 10 Days in a Madhouse von 1887 und Around the World in 72 Days von 1890, die gibt es auch heute zu kaufen, ne? Bei Amazon eingeben. Und ich habe auch gelesen in manchen Artikeln, dass das heute noch Pflichtlektüre auf Journalistenschulen der Moderne wäre.
Ja, weil sie schreibt ja absolut genial.
Es ist witzig, 1994 wird auf der Venus ein Krater nach ihr benannt. Der Nellie Bly-Krater. Und 2021 wird ein autonomes Forschungsschiff der USA, das selbstständig über den Atlantik navigiert, um Ozeandaten zu sammeln, nach ihr benannt. Mhm. In Brooklyn, New York, erinnert eine Bronzeinstallation an sie. Kein Denkmal auf einem Sockel, sondern aus Metall. Wer vorbeikommt, kann sich dazustellen zwischen Figuren, die an Nellie Blys Reportagen erinnern. Es ist ein Ort des Hinsehens. Und lange trug sogar ein Vergnügungspark ihren Namen, der Nellie Bly Amusement Park.
Obwohl das ja nicht so sehr vergnüglich ist, über was sie schreibt, bei der
Motto,
Reise vielleicht schon.
In 80 Tagen um die Welt.
Ja, okay, das war schon in 72.
Das passt dann wieder, ne? Ja, und auch wir, Gerti, erinnern ja heute an sie.
Ja.
Weil wir über sie reden und so soll es ja auch sein.
Genau, Hochachtung.
Und ich gucke ja zum Ende hin, dass ich immer noch mal überlege, ob es so einen blinden Fleck gibt. Irgendwas, was vielleicht übersehen wird in Biografien oder in Reportagen. Und das ist eben, ich habe es mal ganz kurz eben angesprochen, dass Nellie Bly nicht nur die mutigste Reporterin ihrer Zeit war, sondern auch Erfinderin. Und zwar ließ sie mehrere Patente auf ihren Namen eintragen. Ein Patent gab es für stapelbare Stahlfässer, ein Patent für sichere Verschlüsse von Stahlfässern und noch ein Patent für neue Verfahren in der Ölproduktion. Und in ihrer eigenen Fabrik und auch anderen Fabriken der Zeit wurden diese Patente auch umgesetzt. Heute sind ihre Ideen aber nicht mehr von Belang und auch in Vergessenheit geraten. Zumindest diese Patente. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr mehr hören wollt über Frauen, die Geschichte geschrieben haben, dann folgt uns gern auf Instagram unter @podcast.itstrue. Dort findet ihr auch die Bilder, Zitate und kleine Blicke hinter die Kulissen. Und falls ihr jemanden kennt, der Journalismus studiert oder einfach gute Geschichten liebt, schickt ihm doch mal diese Folge zum Hören. So verbreiten sich diese Geschichten und gehen nicht verloren. Gerti, wir sind am Ende angekommen. Ich habe jetzt noch einen Gedanken zum Mitnehmen. Hast du denn noch irgendeine Idee, die du noch mal teilen möchtest?
Also ich finde es immer noch, ich bin immer noch sehr dankbar, dass wir jetzt leben, auch wenn die Welt natürlich nicht gerade im besten Zustand ist. Aber wenn ich denke, was Frauen damals für keine Rechte hatten. Ich könnte noch eine Geschichte teilen,
ja,
kurz. Und zwar hat mir das mein Vater, ich hatte ja auch einen sehr alten Vater, der hat damals auch studiert in Wien. Das muss in den 20er Jahren gewesen sein. Und er sagte, da waren ja die ersten Frauen auch zugelassen an der Uni. Und er sagte, er saß in einer Vorlesung und der Professor sagte damals, ich bitte die Frauen, die menstruieren, den Saal zu verlassen. Ich kann den Geruch nicht ertragen. Und tatsächlich sind einige Frauen aufgestanden und gegangen.
Krass.
Das finde ich ist immer noch so, um sich mal vorzustellen, wie das damals und wie schwer das war für die Frauen, sich da durchzukämpfen. Ist ja heute auch noch immer nicht gleichberechtigt, nicht vollkommen. Und damals war es ungleich viel schwerer. Und letztendlich auch meistens nur für besser gestellte Frauen.
Ne? Ja, sie war wirklich, Nelly Bly war wirklich eine absolute Ausnahme. Vorkämpferin auch. Ne?
Und die nicht hat, besser gestellt,
nein.
Und sie hat es trotzdem geschafft.
Die hat wirklich den Weg geebnet für so viele Frauen, die nach ihr kamen.
Ja.
Ja, mein Gedanke zum Mitnehmen, ganz zum Schluss, vielleicht eine kleine Inspiration für dich und für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, der, wenn ihr das zulasst, euch durch die Woche begleiten kann. Unrecht aufzudecken heißt, die Wahrheit zu enthüllen. Und Wahrheit ist immer der Anfang von Veränderung. Nelly Bly. Bis bald bei It's True. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Gerti.
Tschüss, Nadja.
It's True. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.